Es ist mir eine ganz besondere Ehre, liebe eine Freundin anzukündigen, Sexualität und Tantra, der Petit Mort, der kleine Tod. Es ist angekündigt als Sandra Elekeli, aber es ist noch nicht durchgedrungen, dass sie sich wieder nach ihrem Mädchennamen nennt, nämlich Sandra Tod. Und es ist genial, dass du wieder zu deinem ursprünglichen Namen zurückgekommen bist. Und was mich so freut, du hast mich erinnert, dass ich einmal gesagt habe, Sandra, ich freue mich auf die Zeit, wenn du endlich Vorträge hältst, die dich widerspiegeln, weil sie ist nicht eine klassische Ärztin nur, das ist sie sowieso, sondern sie hat immer schon über den Tellerrand hinausgeschaut und war immer interessiert, was fremde Kulturen für Einflüsse bringen, die uns unser Wissen erweitern. Und nicht nur, dass du Therapeutin geworden bist und auch für Sexualität einen Schwerpunkt hast, sondern auch uns einführen wirst jetzt auch ein bisschen in das Thema Tantra. Bitte, Sandra, komm her.
Ja, liebe Elia, wir kennen einander wirklich schon sehr lange und es ist eine sehr berührende Einführung. Dieser kleine Tod ist wohl wirklich der kleinste Nenner zwischen Leben, Lieben und Sterben. Und mein Mädchenname ist mein Künstlername, mittlerweile geworden durch dieses Thema, weil ich mich erstmals in meinem Leben wirklich reif dafür fühle, ihn in Ehren zu tragen. Und deswegen freue ich mich besonders, Ihnen heute etwas über den kleinen Tod berichten zu dürfen und werde Ihnen gerne jetzt über Tantra und Sexualtherapie berichten, nämlich wie arbeitet man denn wirklich in einer Sexualtherapie und möchte Sie damit auch in die Bewusstseinsmedizin entführen. Tantra kommt prinzipiell aus der indischen Philosophie, ist aber ein Bewusstseinsweg, den man heutzutage sehr gut auch im Westen leben kann, in Form des tibetischen Buddhismus. Und wie wir heute schon erfahren haben, ist eben das Entwickeln eines Menschen ein langsamer Prozess. Und diese Lotusblüte, die oft für den tibetischen Buddhismus und das Tantra verwendet wird, ist eine schöne Metapher. Denn wir kommen eben nicht als leuchtende Lotusblüte auf die Welt, sondern wir werden als Samen gelegt in den Mutterschoß und im übertragenen Sinne kommt Genetik und Epigenetik mit uns mit. Und ich würde mal sagen, wir sind am Menopause-Kongress. Ich würde sagen, die ersten 7x7 Jahre wühlen wir etwas im Schlamm. Wir plagen uns mit allen möglichen Themen und im tibetischen Buddhismus spricht man von der Transformation der sogenannten Störgefühle. Und das erste Störgefühl ist das Thema Stolz. Und dieses Thema Stolz ist natürlich auch in der Paarbeziehung oft ein großes Thema, denn gekränkter Stolz mündet entweder in ich bin der Tollste oder die Tollste überhaupt und ich kann von niemandem was lernen oder ich bin gar nichts wert. Und genau dieses Stolzthema ist das schwierigste Thema, das man sich vorstellen kann, wird transformiert in einen gesunden Stolz. Nämlich in einen Stolz, der uns in unserer Essenz, in unserem Potenzial erstrahlen lässt. Und dazu braucht es eben Zeit und Erfahrungsweisheit. Tibetischen Buddhismus kann man eben nicht lernen aus Büchern. Dazu braucht es die meditative, regelmäßige Praxis, um sich selbst kennenzulernen. Und im Tantra, so wie es wir im Westen kennen, das oft in Form von Seminaren angeboten wird, ist die Idee dahinter eine sehr liebevolle, nämlich die Sexualität, die ja oft in unserer schnelllebigen Zeit die einzige Meditationsform ist, wo wir zu uns finden können, wo wir mal die Augen schließen, um uns selber spüren zu können, um die Sinnlichkeit wahrzunehmen, um unser Gegenüber wahrzunehmen. Und in diesem Fall ist eben diese Möglichkeit, Seminare zu machen, gut. Mir kommt nur immer vor, es ist dann so, dass man diese Lotusblüte eben abschneidet wie eine Schnittblume, es den Paaren hinlegt für ein Wochenende und sagt, so könnte eure Sexualität ausschauen. Dann kann man das auch genießen, man kann den Duft dieser Lotusblüte riechen, man kann berühren, man kann spüren. Es hält halt aber eben nur so lange, wie eben eine abgeschnittene Blüte lebt. Und dann sind die Paare oft auch sehr frustriert, weil das, was erlebt wurde, eben nicht nachhaltig ist. Deswegen ist es eben wichtig, Tantra auch von der Basis her erlernen zu wollen. Und das hat was mit Bewusstseinsbildung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man ein liebevoller Mensch sein möchte. Und im Übrigen ist der Zorn in einer Beziehung das unangenehmste Störgefühl, das unglaublich viele positive Eigenschaften sofort wieder wegschwemmt. Die Transformation von Zorn ist übrigens Geduld. Das zweite Thema ist eben jetzt die Ausbildung zur Sexualtherapie. Sexodynamik nach Approach Sexokorporell betont eben auch das Körperbewusste, so wie im Tantra. Tantra bedeutet ein Verweben, ein gleichzeitiges Verweben von meinem Körper, von meiner Rede und von meinem Geist. Das heißt, es wird nicht wie ein Fleckerlteppich, wie wir so oft im Sport machen, dass wir mal Sport machen und unseren Körper trainieren und dann gehen wir ein bisschen in einen philosophischen Vortrag und dann holen wir uns noch psychologische Beratung. Dann ist das wie so ein Fleckerlteppich, der zusammengenäht ist und der ist nicht sehr haltbar. Aber im Tantra lernt man eben in den Meditationen die Geistesschule gleichzeitig und die Philosophie der Lehre gleichzeitig und dann ist es wie ein verwebter Teppich und der hält sehr fest, auch in schwierigen Beziehungen. Und dieses sexodynamische System ist eben auch aufgebaut, indem wir Körper, Rede, das in dem Fall Gefühle ausdrückt, mit Wissen, dem Geist verwebt und das Ganze auch auf die Beziehungsebene transportiert. Und diese Körperorientiertheit ist eben das Ähnliche mit der tantrischen Weisheit. Der Körper, unser Beckenboden, ist eben wie das größte Steuerrad im Körper. Also man kann Psychotherapien machen, die drehen an so kleinen Zahnrädchen. Aber wenn ich den Beckenboden nur ein kleines Stück verändere, körpertherapeutisch, dann dreht sich dieses ganze Körper-Geist-System mit. Und es ist, Elias, von Lustlosigkeit gesprochen worden. Es ist mir heute ein Anliegen, dieses Fragezeichen in der Mitte vielleicht der Klitoris zu widmen. Denn das Thema Klitoris ist immer noch ein großes Thema in der Praxis. Wenige Menschen, Frauen wie Männer, wissen nach wie vor, dass die Klitoris eben nicht nur eine Erbsengröße hat, sondern ein großes Organ ist, das ungefähr so groß ist wie die vier Finger. Und diese Klitoris liegt auch im Beckenboden, in der ersten Schicht des Beckenbodens. Also wir haben alle Kontakt damit. Sowohl wir Frauen haben Kontakt damit, wenn wir hier auch am Sessel sitzen und uns bewusst werden, da liegt die Klitoris, dann können wir die einfach auch versuchen wahrzunehmen, was für Frauen sehr viel schwieriger ist als für Männer. Obwohl auch die Botschaft für die Männer wichtig ist, dass der Penis noch ein Drittel weiter, genau wie die Klitoris, in den Beckenboden hineinragt. Und wenn man dann sexualtherapeutisch das Becken beginnt, ein bisschen zu schaukeln, ganz sanft, wie gesagt, dieses Beckenbodenrad ist einfach sehr sensibel, es reicht wirklich eine kleine Veränderung, eine Beckenschaukel, dann kann man einfach die Intensität Spürens und des Bewusstwerdens dieser Organe gut wahrnehmen. Also Lustlosigkeit bedeutet in dem Fall, eine Frau kommt, ich frage sie, wie glauben Sie denn, schaut ihre Klitoris aus und sie sagt wie eine Erbse. Ich muss dazu sagen, man sagt im Buddhismus immer, der Weg der Mitte ist der richtige. Bei der Klitoris ist es blöd, weil wir immer in den Büchern auch Sagittalschnitte haben. Das heißt, in keinem Anatomiebuch findet man die Klitoris in ihrer ganzen Pracht, weil immer nur dieser Sagittalschnitt da ist und dann schaut sie wirklich aus wie eine Erbse. Also ist es für die Frau so, dass sie sich lustlos fühlt, weil sie sich selbst nicht wirklich bewusst wahrnimmt. Insofern hat das jetzt was mit dem Wissen zu tun, dass man ihr das erzählt, so wie ich es Ihnen hier erzähle. Versuchen Sie doch mal, Ihr Klitoris wahrzunehmen, die gibt es, die hat diese Größe. Und damit kann sie schon experimentieren, indem sie eben, wie im Tantra, durch innere Bilder versucht, sich ihre Klitoris vorzustellen. Und wenn sie dann die Erfahrung macht, aha, wirklich wahr, jetzt weiß ich ja, dass da die Klitoris so groß ist, dann ist eben dieses unbekannte Flugobjekt plötzlich bewusst geworden und die Frau kann anfangen, sich zu bewegen und zu spüren. Und das ist eben wieder so ein Einflechten der Gefühle, weil dadurch fühlt sich die Frau mehr als Frau, weil sie merkt, ah, ich bin ja nur lustlos gewesen, weil ich eigentlich kein Wissen über meine weiblichen Organe hatte. Und durch dieses Verwobensein wird natürlich dann auch die Beziehungsqualität besser, weil plötzlich die Frau sagt, du, jetzt habe ich erfahren, ich habe da so ein tolles Organ, probier doch mal, was du damit machen kannst. Und plötzlich beginnt dieses unbekannte Flugobjekt wirklich interessant zu werden für beide Partner. Was spannend ist, dass Tantra und in der Sexualtherapie die Wirbelsäule als zentrales, essentielles Instrument verwendet wird. Wir haben allein schon bei der Atmung immer alle Reflexzentren gleichzeitig beteiligt. Wir spüren das nur meistens nicht, weil wir so oberflächlich atmen. Aber wenn wir uns vorstellen, wir atmen tiefer und wir gähnen vielleicht oder dehnen uns, dann merkt man schon, die Herzschaukel und die Beckenschaukel fängt an, sich zu bewegen und man wird lebendiger. Und das Reflexzentrum zum Beispiel des Niesens bedeutet auch, dass man im Prinzip diesen Reflex auslösen kann, ein Hachi machen kann, aber wenn ich heftiger niese, dann kann ich eben den ganzen Körper spüren in dieser doppelten Schaukel. Beim Husten ist es genauso und beim Orgasmus auch. Das heißt, der Orgasmusreflex bedeutet, dass dieser Reflex eben in der unteren Wirbelsäule verankert ist. Aber die Nachricht, die wir eben heute an dem Tag mitnehmen, ist, dass dieser Reflex, dieser Orgasmusreflex, immer auch bis in die Halswirbelsäule geht. Und deswegen ist diese doppelte Schaukel in der Sexualtherapie so essentiell, weil da die Lebendigkeit drinnen liegt. Und das ist eben das Thema, vom Reflex zum Bewusstsein zu kommen, dass ich nämlich diesen Reflex, der sich nur im Beckenboden abspielt, jetzt durch Bewusstsein erweitern kann. Und im Tantra bedeutet das, so wie ich vorher schon erklärt habe, ein Einweben von allen Bedingungen bedeutet, dass ich diese Wirbelsäulenenergie durch wellenartige Bewegungen wie eine sogenannte Kundalini-Schlange sich entwickeln lasse. Und diese Kundalini-Schlange kommt aber auch nur so weit hinauf, wie auch die Störgefühle verarbeitet sind. Und wenn das passiert, dann habe ich plötzlich nicht mehr die Leere, sondern ich habe plötzlich eine Fülle, die ich in mir wahrnehme. Ich spüre mich als ganzer Mensch, als ganze Frau und kann diese Energie durch den Körper durchdiffundieren lassen. Und das Orgastischsein sexualtherapeutisch ist eben das Thema, dass das so erklärt, ich sehe nur gerade, die Zeit ist so fortgeschritten, kann ich Ihnen noch, also die Sexualtherapie in der orgastischen Phase sagt eben, dass wir Anspannungsmodi gelernt haben. Wir haben einen Orgasmusreflex mitbekommen in unserem Leben, angeboren, der aber auf Anspannung beruht. Und diese Anspannung bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich diesen Orgasmusreflex auslöse, mein Potenzial in Wahrheit ein bisschen einschränke. Das heißt, Menschen, die einen archaisch-mechanischen Orgasmusmodus nutzen, und das tun die meisten, weil der eben angeboren ist, beginnen eben den Körper eher anzuspannen und dann mit mechanischen Druckerlebnissen zum Orgasmus zu kommen. Was aber bedeutet, dass der Körper und der Geist sich eher einengt, weil Körper und Geist gehen immer zusammen. Und wenn mein Körper angespannt ist, dann kann man sich vorstellen, dass einfach die Aufmerksamkeit immer schmäler wird. Es ist ein bisschen so wie bei diesen Nahtoderlebnissen. Je angespannter ich bin, desto konzentrierter muss mein Geist sein, desto konzentrierter müssen meine Fantasien sein. Und das ist dann im Prinzip diese Erlösung aus diesem Anspannungsmodus, den ich als Sexualtherapeutin jetzt mal den kleinen Tod nenne. Also die Erlösung aus dieser Anspannung. Und die orgasmische Variante bedeutet, dass ich eben, wie ich vorher erwähnt habe, durch dieses Einweben und durch dieses Öffnen der Kundalini-Energie prinzipiell meinen ganzen Körper, meinen ganzen Geist, meine ganze Liebesfähigkeit in meinen Körper bringe und dann bin ich nicht orgastisch, also nicht nur fähig, einen Reflex auszulösen, sondern ich bin fähig, meinen ganzen Körper als Sexualorgan zu nützen. Es ist ein bisschen so, man dreht es um, man lässt eben die mechanische Hand zum Beispiel ruhen und beginnt den Rhythmus mit dieser Wirbelsäule zu machen. Das bedeutet eben, dass die ganze Wirbelsäule, der ganze Körper aktiv wird und nicht wie beim Orgastischsein, dass der Körper angespannt ist und die Mechanik den Orgasmus auslöst. Also es ist eine ganz körperliche, lustvolle, sich diffundierende Energie, die möglich ist und die wir aber lernen müssen, weil sie ist uns nicht angeboren. Und im tantrischen Buddhismus macht man alle Übungen 111.111 Mal. Also jedes Störgefühl, das man bearbeitet, gibt es Meditationen dafür. Und die Transformation des Zorns macht man eben diese Verbeugungen, die eben auch diese Wirbelsäule in Gang bringt. Und 111.111 Verbeugungen sind ganz schön viel, da braucht man ein paar Jahre dafür. Aber das hilft, den Stolz zu transformieren. Es gibt dann wieder 111.111, damit ich den Zorn in Geduld transformiere. Dann gibt es die dritte Grundübung, die dann die Anhaftung und die Sucht in Genuss transformiert. Und die letzte Grundübung führt dann den Neid in Großzügigkeit und Freude über. Und ich bin dann drauf gekommen, dass wenn man Sexualität erfahrungswissenschaftlich betreiben möchte, ist eine 111 Minuten ein guter Zeitraum, um überhaupt zueinander zu finden. Und wenn man dann 1001 Nacht dafür verwendet, 111 Minuten miteinander Erfahrung zu machen, dann kommt man dahin, dass man die Lust als Höhepunkt, als tantrischen Höhepunkt erleben kann. Und ich denke, wenn man dann auch noch den Öpame 111.111 Mal meditiert, das ist der bewusste Sterbensbuddha, dann hat man sich wirklich verdient, dass auch der Tod der Höhepunkt des Lebens sein darf. Danke.